haben wahnsinnig interessante Gäste.
Mit jeder Menge fußballerischer Kompetenz.
Bildungsfernsehen.
Ja, weiß ich jetzt nicht.
Wahnsinnig spannendes Format.
Da bin ich dabei.
Es ist ordentlich Pfeffer drin.
Wir diskutieren hier ganz intensiv.
Das heißt, der Tor und Tore.
Genau.
Also, ich möchte ein bisschen tiefer
graben. Mach mal sofort,
dass vielleicht auch mal deutlichere Worte fallen.
Ja, das gehört ja dazu.
Es sind immer offene Gespräche.
Total spannend.
Das ist, glaube ich, eine sehr gute Mischung.
Da ist ein super Austausch. Da wird richtig ein guter Job machen.
Da wird dann nie langweilig. Immer sehr, sehr lustig.
Aber das heißt nicht, dass wir dann Stuhlkreis machen und irgendwelche schönen Lieder zusammen singen.
Was taugt man da?
Einen wunderbaren Abend. Es ist Sonntag, 20 Uhr. Das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe von Talk und Tore, sehr geehrte Damen und Herren. Und heute darf ich Sie zu einer ganz besonderen Ausgabe unseres wöchentlichen Talk-Formats begrüßen. Es stehen heute zwei Herren im Mutpunkt, sind heute zu Gast, die eine 47-jährige Freundschaft verbindet. Und den Ursprung hat diese Freundschaft einst in Barcelona genommen, und zwar im Jahr 1978, als der eine als Held von Córdoba, die Rapid-Legende, der Goleador Hans Krankl, zum großen FC Barcelona gegangen ist und dort nicht nur sportliche Fußstapfen hinterlassen hat, sondern einen Freund fürs Leben gefunden hat. Damals war er 14 Jahre jung und der Sohn der Spanischlehrerin von Hans und seiner Frau Inge. Heute ist er CEO von Bayer 04 Leverkusen und hat unter anderem mit dem Verein das Double geholt. Herzlich willkommen und schönen Abend an Fernando Caro.
Schönen Abend.
Und Hans Krankl.
Guten Abend.
Freut mich sehr, dass die beiden Herren heute den Weg hier zu uns gefunden haben. Es ist eine besondere Sendung, wo es natürlich auch sehr viel über Fußball gehen wird, aber vor allem die Freundschaft soll heute im Vordergrund stehen. Hätten Sie, Fernando, gedacht, dass wir 47 Jahre, als Sie den jungen Hans damals kennengelernt haben, 47 Jahre später noch ihn als Freund in Ihrem Leben haben?
Das schon. Ich glaube, wir haben uns von Anfang an so gut verstanden, dass ich schon gedacht habe, dass wir lange in Verbindung bleiben werden. Und ich war ja oft in Wien, auch während dem ersten Silvester nach einem Jahr und zwei Jahren. Also als Freund schon, aber nicht als CEO von Bayer Leverkusen. Dann eher als Präsident vom FC Barcelona.
Hast du das auch so gedacht?
Ja, jetzt ist eine etwas schwerere Geschichte, weil er der CEO ist. Jetzt wird er natürlich anders empfangen wie als junger Bursch.
Ja, aber war das für dich klar, dass er schlussendlich, und wir werden über den Werdegang sprechen, dann doch im Fußball landen wird?
Naja, für mich eigentlich schon, weil wir haben immer Tennis gespielt, zu denen werden wir noch kommen. Und da haben wir immer Fußball geredet. Er war ein 15-jähriger Bursch, der ein Barca-Anhänger war, ein glühender Barca-Anhänger. Und natürlich haben wir sehr viel über Fußball geredet und der hat natürlich als junger Bursch mich ausgefragt, was ist da passiert, was ist da geschehen, was war in der Kabine. Das hat ihn immer schon interessiert. Also er war schon immer Fußball interessiert, aber war am Anfang seiner Laufbahn in einer anderen Tätigkeit bei einer großen Firma tätig. Und dann ist erst die andere Seite gekommen, die sportliche Seite.
Was macht für dich diese Freundschaft aus? Weil du hast ja viele Menschen getroffen im Laufe deiner Karriere. Nicht alle sind so lange geblieben, nehme ich an.
Nein, das ist sehr schön, das ergibt sich, das kann man nicht erfinden. Das ergibt sich ganz einfach. Die Familie Caro mit seiner Mutter ist uns so ans Herz gewachsen und er war immer dann dabei, weil eben der Barca-Spieler war und er ist mit der Mutter mitgegangen und war immer bei uns zu Hause in Spanien und auch später dann in Wien, das hat er auch gesagt. Und das ist halt, das hat sich so ergeben, das ist wunderschön. Wir haben auch manchmal noch Kontakt mit der Mutter. Eine Enkeltochter von mir war in Spanien, die hat müssen arbeiten dort im Kindergarten und dort hat sie natürlich sofort gefunden. Die Mama Caro, die natürlich dort sofort geholfen hat und ihnen Tipps gegeben haben, was sie tun sollen, wo sie hingehen sollen in Barcelona. Also das ist etwas, das hat sich entwickelt und es ist so, obwohl wir nicht immer zusammenpicken. Aber das ist trotzdem eine schöne Freundschaft, die ist wirklich so geblieben. Und er war ein Bursch und jetzt ist er ein Mann ohne Haare. Also die Zeit vergeht.
Ja, aber du bist ja sein Berater, hast du uns heute schon im Rahmen unserer Live-Sendung.
Ja, das ist aber geheim. Wir unter uns dürfen das sagen, im Fernsehen dürfen wir es nicht sagen. Aber ich bin sein geheimer Berater, ja.
Und aber hast du ihm zur Frisur geraten?
Zu den wenigen, oder? Nein, das ist wahrscheinlich vom Vater, nicht?
Nein, mein Vater hatte viele Haare.
Achso, ja, komm. Nein, okay. Das ist von irgendwem hat er es jetzt.
Zu viel Testosteron.
soll nichts Ärgeres passieren.
Das stimmt. Jetzt hat Hans gesagt, Sie picken natürlich nicht immer aufeinander. Das Leben ist schnelllebig, Sie haben wahnsinnig viel zu tun. Auch Hans ist viel beschäftigt. Trotzdem, wie viel Kontakt ist da? Kann man das festmachen, dass man sagt, okay, man hört sich mindestens einmal in der Woche oder einmal im Monat?
Nee, so oft am Telefon vielleicht, ja, einmal im Monat ist schon viel. Aber wir haben uns fast eigentlich jedes Jahr gesehen irgendwo. Entweder in Wien. Ich war auch geschäftlich ab und zu mal in Wien und immer wenn ich in Wien gewesen bin, in meinen vorigen Jobs, habe ich auch Hans besucht. Aber der ist ja auch ab und zu mal nach Barcelona gegangen und eigentlich wollte er immer, auch wenn ich woanders gelebt habe, dass wenn du nach Barcelona gekommen bist, hat er mich vorher angerufen und gesagt, ich bin da und da und da in Barcelona. Du musst alles liegen lassen und musst auch nach Barcelona kommen. Und so kam es, dass ich eigentlich, egal, als ich in Deutschland war, auch oft nach Barcelona gekommen bin und sozusagen mit ihm dort zum Stadion zu gehen, im Stadion zu sein. Und mit ihm ein Wochenende in Barcelona zu sein.
Und wird dann Spanisch gesprochen oder Deutsch eigentlich, Hans?
Also ich mit ihm, also seine Sprache ist etwas erschwerend, weil er so typisch Deutsch spricht. Das hat er leider schon immer gehabt, leider. Schon als Junge, weil er in die deutsche Schule gegangen ist. Und das ist, ich glaube, in Spanien war das so, dass ich mit ihm mehr Spanisch gesprochen habe, weil ich das nicht hören habe können. Ich kann es bis heute nicht hören, aber ich verwarne ihn immer von Zeit zu Zeit, weil ich habe ihm auch den Wiener Dialekt gelernt, den er allerdings vergessen hat.
Ist ein Wahnsinn, Papa für dich. Ich bin aber der spanische Piefke.
Ja, das ist ja eigentlich Piefke, ich möchte nicht sagen eine Beleidigung, aber das sagen wir, Hans, Piefke, eigentlich Piefke, zu den Deutschen, nein, die wir nicht so gerne mögen.
Nein, Piefke ist keine Beleidigung. Ich finde nicht, dass Piefke Beleidigung ist. Er ist ein typischer spanischer Piefke und das trifft auf ihm zu. Top.
Wann habt ihr einander das letzte Mal gesehen? Vor dem gestrigen oder seit zwei Tagen, glaub, oder gestern nach dem Spiel, nehme ich an, hergekommen. Ja. Wann war das letzte Aufeinandertreffen?
Ich glaube, ich war Überraschungsgast für deinen 70.
Ja, das haben
die Kinder organisiert und dann war ich zum 70. von Hansi hier in Wien als Überraschungsgast. Er wusste von nichts.
Ja, das war melodramatisch.
Also ja, wir sehen dann nochmal die Bilder. Du warst sehr gerührt.
Wir haben beide gehört.
Geweint.
Ja.
Nein, er versteht schon.
Ich verstehe schon. Es ist schwierig, schon ein bisschen das Wienerische, aber.
Ja, war auch quasi, seine Mutter war unsere Lehrerin und ich war sein Lehrer in den Dialekten.
Ja, was du dann für ein Schüler gewesen bist, da werden wir noch darauf zu sprechen kommen. Jetzt habt ihr den heutigen Tag damit verbracht, bei Rapid zu Gast zu sein. Habt ihr euch Rapid gegen den LASK angesehen? Wollen wir natürlich auch ganz kurz darüber sprechen, Hans, weil dir Rapid natürlich immer am Herzen liegt und es dir vermutlich ein Anliegen gewesen wäre, wenn heute dein guter Freund da ist, dass Rapid sich gut präsentiert. Das hat die Mannschaft von Peter Stöger aber nicht gemacht. Was war dein Eindruck?
Ich muss ja sagen, er war beim Match, ich war in der Arbeit.
Ach so.
Das ist eine andere Geschichte. Nicht? Also du weißt das ja, das brauche ich dir nicht sagen. Also ich war in der Arbeit und das Spiel war eigentlich leider Gottes sehr enttäuschend. LASK hat von der ersten Minute an Rapid beherrscht. Bis zum Schluss. Rapid hat nicht eine Torchance gehabt. Und es war leider für Rapid sehr enttäuschend. Schon die erste Hälfte. Bei der zweiten Hälfte haben sie probiert, aber es war weiter keine Torchance. Also bis auf den Elfmeter zum Schluss, das ein Geschenk war. Der Tag heute war nicht für Rapid und der LASK war, muss man sagen, LASK war von der ersten Minute an sehr aggressiv und aus auf den Sieg und das hat man bemerkt.
Weil es dort mit Didi Kübauer einen neuen Trainer gibt, der offensichtlich etwas in dieser Mannschaft geweckt hat. Das heißt, welche Rolle spielt er deiner Meinung nach heute an dem Erfolg der Linzer?
Er hat seinen Erfolg als Trainer, so wie alle Trainer das haben. Es war für ihn heute das leichteste Spiel, als erstes Spiel gegen Rapid, also er als Rapidler gegen seinen Club. Also was Schöneres kann es nicht geben, weil er hat überhaupt nichts zum Verlieren gehabt und im Gegenteil, er hat alles gewonnen. Also so würde ich sagen, es ist für ihn heute sehr erfolgreich verlaufen.
Wir, die Medien, sprechen dann immer so gern vom Trainereffekt. Kann man als CEO eigentlich mit diesem Begriff etwas anfangen?
Schon, wenn man diese Wechsel im Trainer hat, dann versucht man natürlich eine neue Energie. Alle Spieler müssen sich zeigen. Es ist ein neuer Trainer da. Es muss jeder Gas geben. Jeder muss sich zeigen. Jeder muss die Chance wahrnehmen, dass das alles neu gewirbelt wird. Ob das am Ende lange hält, ist eine andere Sache. Also, das Kriterium für eine Trainerentscheidung ist nicht auf jeden Fall nur ein Spiel. Aber es kann schon was bewirken.
Der Wechsel, der stand natürlich in den Medien, das werden Sie jetzt vermutlich nicht verfolgt haben, aber grundsätzlich, was halten Sie von Trainerwechseln in der Saison, wenn sie gewollt sind? Also wenn Didi Kübauer, der davor bei einem anderen Bundesligisten unter Vertrag war, mitten in der Saison dann zu einem Konkurrenten wechselt?
Ja, innerhalb einer Liga zu einem Konkurrenten zu wechseln, ist schon eine ganz besondere Situation. Hat aber Peter Stöger auch gehabt in der Bundesliga, als er von FC Köln zum Borussia Dortmund gewechselt ist. Also das gibt es ab und zu. Ich persönlich bin kein Freund davon, jemand zu holen, der woanders im Verein in der laufenden Saison ist. Also das würde ich versuchen zu vermeiden. Im Fußball kann man nie sagen nie, aber sozusagen ich persönlich bin kein Freund davon.
Du hast heute, Hans, gesagt, du kannst das grundsätzlich nachvollziehen, dass er die neue Herausforderung gesucht hat.
Ja, es ist nicht angenehm, er hat recht. Man sagt, normal tut man das nicht, nicht. Man geht nicht in der Saison von einem Verein zum anderen. Bei ihm war es so, ich denke, man hat sich gedacht, mit Wolfsburg hat er wirklich alles erreicht. Und hat sich gedacht, jetzt gibt es eine Chance, der LASK wollte ihn wieder haben. Also dort, ich habe heute kurz mit ihm geredet vom Spiel, ganz kurz nur. Und er ist ja dort im Unfrieden geschieden, also nicht normal, sondern es war nicht so schön für ihn. Aber er hat das Ganze vergessen und er hat gesagt, okay, ich möchte es machen. Er wollte das machen, hat es auch gemacht und der erste Erfolg ist da. Mehr kann man da. Das ist immer seine Entscheidung, das ist immer die Entscheidung eines Menschen, eines Trainers, der sagt, ich gehe dorthin oder ich will dorthin. Dann wechselt er. Das ist heute viel mehr wie früher.
Also ich bin ja ein sehr liberaler Mensch, von daher generell. Aber es sind auch persönliche Entscheidungen jedes Einzelnen. Es gab auch die Situation von einem spanischen Trainer bei Villarreal, Unai Emery, der mitten in der Saison nach England zur Premier League zu Aston Villa gegangen ist. Ich sehe, muss ich sagen, persönlich solche Sachen sehr ungerne. Und von daher weiß ich nicht, ob ich jemanden holen würde, der bereit ist, einen anderen Verein einfach so miteinander so zu verlassen.
Ja, und das war ja nicht der einzige Wechsel. Jetzt in der Länderspielpause gab es auch auf der Geschäftsführer-Sport-Position bei Salzburg, dass eben Ruben Schröder, den Sie kennen, jetzt zur Borussia Mönchengladbach gewechselt ist, von Salzburg nach nur 10 Monaten. Grundsätzlich dieses Thema Identifikation, wie selten gibt es das noch oder wie verbreitet ist es noch? Wie schwierig ist es auch auf der Führungsebene wirklich Personen zu finden, die dann noch Feuer und Flamme über lange Sicht für eine Aufgabe sind?
Ja, es wird wahrscheinlich immer schwieriger, aber ich bin halt jemand, der zum Beispiel, ich persönlich sehr loyal bin. Ich war 24 Jahre lang bei Bertelsmann, ich bin jetzt sieben Jahre lang bei Bayer Leverkusen. Obwohl, Sie können sich vorstellen, dass viele anrufen und viele einen haben wollen, aber ich persönlich finde es wichtig, loyal zu sein, lange in einem Verein zu sein. Das versuche ich auch den Spielern zu vermitteln. Wir haben ja auch einige Spieler gehabt, wie Simon Rolfe selber, Stefan Kießling, Lars Bender, die bei uns eigentlich fast ihre ganze Karriere verbracht haben. Das habe ich bei Jonathan Tah auch versucht, das ist mir nicht gelungen. Das haben wir bei anderen versucht. Es ist immer schwieriger, sagen wir mal so.
Ja, Hans, ich bin völlig bei ihm. Ich bin auch dieser Typ, wenn sich einer in einem Verein hält, einige Zeit und nicht ununterbrochen gewechselt wird. Das ist die moderne Zeit, ist jetzt auch im Fußball so. Es ist bei den Spielern genauso. Früher hätte das nie gegeben, dass bei uns ein Spieler wechselt. Okay, wir kennen jetzt die Geschichte Rapid Austria, aber ist egal. Die Spieler wechseln halt schnell von einem Verein zum anderen. Du brauchst nur beobachten, die Spieler, die so macht, das Herz machen und die das Trikot küssen, das sind die Nächsten, die am nächsten Tag woanders sind.
Der Hansi war ja eigentlich auch immer loyal zu Österreich, weil er hätte ja auch die Chance gehabt, nach FC Barcelona woanders hinzugehen. Und eigentlich war ja meiner Meinung nach immer ein bisschen zu loyal zu Österreich, weil er hätte auch noch woanders spielen können. Aber das muss er selber erzählen. Ob das, aber ich sag immer, eigentlich ist er vom Typ immer, also einmal Rapid, immer Rapid, obwohl du bei anderen gespielt hast.
Alte Schule.
Oldschool.
Aber hat er recht? Bist du zu loyal vielleicht gewesen?
Nein, entschuldige, ich bin eine Generation, wir waren heute oldschool und wir sind oldschool und wir werden so bleiben. Das ist das, was er gesagt hat, gerade über einige Zeit doch ein Trainer. Die Trainer sind heute noch ärmer wie zu meiner Zeit, wie ich Trainer war, weil die Zeit vergeht immer schneller. Man verlangt von einem, der ein Trainer kommt, der Kühlbauer kommt jetzt, er muss sofort einen Erfolg haben. Wenn er nicht einen Erfolg hat, sagen sie gleich wieder, warum haben wir den geholt? Und da geht es mit dem Trainer, mit den Trainern geht es schon los. Für die Trainer haben immer mehr kürzere Zeit, Erfolg zu haben. Sie müssen sofort Erfolg haben. Und das ist die heutige Zeit. Das werden wir nicht ändern und können wir nicht wegreden.
Ja, wahnsinnig schnelllebig und oft ändert sich das dann sehr schnell, wofür das Herz schlägt. Ist nicht so wie bei eurer Freundschaft, die schon so lange anhält. Dann wollen wir dazu zurückkommen. Hans, erzähl mal von der ersten Begegnung mit Fernando. Kannst du dich noch erinnern, wie das gewesen ist damals?
Also, an die erste Begegnung kann ich mich erinnern. Er war ein Bauer und seine Mutter hat ihn mitgebracht.
Und, ich gesagt, und da war er dir lästig.
Ja. Also, hat er noch Haar gehabt. Und ich gesagt, was macht der Bauer da? Was macht der Spaß? Nein, seine Mutter hat ihm sicher mitgenommen einmal, weil er ein Bub war und begeistert war vom Barca und ein Barca-Anhänger war. Und natürlich wollte zum Mittelstürmer vom Barca in die Wohnung zu gehen, ist nicht so einfach. Und mit seiner Mutter haben wir den Eintritt gewährt und so haben wir uns kennengelernt.
War das so vielleicht, dass sie der Mama im Ohr gelegen
ja,
sind?
Ja, und es war ja auch so, dass wir dann auch, du hast ja zweimal, erstmal irgendwo gewohnt in der Nähe von Gaspar, vom Vizepräsidenten der damals. Und wir waren dann ab und zu mal Tennis spielen bei Gaspar um die Ecke.
Ja.
Und das zweite Mal hast du sogar in der Nähe von unserer Firmenwohnung gelebt. Und also meine Mutter hat mich mitgenommen. So ist es ja. So war das in der Wohnung vom Hans. Ja.
Und wie war das dann, wenn der große Hans Krankl vor einem steht?
Er war sehr demütig.
Ich war demütig, natürlich. Also ich war ein kleiner Junge, 14 Jahre alt. Und am Ende kommt ja damals die große Legende aus Österreich gegen Deutschland 3-2 gewonnen, Córdoba. Also das war schon, es war auch eine Geschichte, die nicht einfach war, weil du warst eigentlich schon bei Valencia. Ja, du warst schon bei Valencia und dann bist du auch einmal in Barcelona.
Das ist die Geschichte, ja.
Und in Barcelona war das schon ein Riesenthema. Damals gibt es ja nur zwei Ausländer, die spielen konnten. Und du warst natürlich schon, du wurdest schon gefeiert und als Riesenerfolg vom FC Barcelona, den Valencia, den Hansi weggeschnappt zu haben.
Aber ich wollte nur zu Barca.
Ja, und wir sehen da hinten ein Foto, auch aus dieser Zeit.
Da sieht man, dass er Haar gehabt hat.
Das stimmt.
Also hier ist der Beweis.
Die Kerzen habe ich in Alse gezählt, aber das war
16, 17 bin ich geworden, glaube ich. Und das war aber bei uns zu Hause.
Und da sehen wir
nach einem Tennismatch wahrscheinlich, weil Tennissachen kann sein. Ne?
Ich war damals was der Björn Borg.
Ja. Ja,
du lachst.
Sehr modisch, ja.
Entschuldigung, das ist die Dress von Björn Borg.
Ja,
der war mein Tennisvorbild, allerdings habe ich ihm nicht nachgeeifert. Ich habe immer verloren gegen ihn.
Und ich weiß ja, das wurde mir geflüstert, Fernando, Sie halten ja auch viele Reden. Natürlich, der Erfolg weckt irgendwie Interesse und da reden Sie oft, was diesen Erfolg ausmacht, was Ihre Erfolgsfaktoren sind. Und da zeigen Sie sehr oft dieses Foto. Das ist dann immer Teil der Präsentation.
Weil ich sage immer, damit die Leute verstehen, dass ich bin ja sozusagen im Sport oder im Fußball ein sogenannter Quereinsteiger. Ja, ich habe mich ja immer geärgert, als ich immer in Fußballtalks gehört habe, dass die Leute aus demselben Fußball kommen müssen, um Erfolg zu haben. Ich habe gerne bewiesen, dass man auch als Quereinsteiger Erfolg haben kann. Aber Quereinsteiger in Anführungsstrichen. Weil ich sozusagen als junger Mensch immer sehr sportbegeistert, nicht nur Fußball, sportinteressiert, Sportfanatiker war und natürlich durch die Freundschaft mit Hansi auch diese vielen Fragen, die ich gestellt habe, für das Innenleben beim FC Barcelona, was ich gekannt habe, habe ich natürlich schon eine Ausbildung sozusagen bei ihm gemacht, als ich jung war. Und davon habe ich natürlich sehr viel profitiert, als ich am Ende wirklich im wahren Fußballleben gelandet bin. Und natürlich habe ich mit ihm gleich telefoniert und wir haben uns ausgetauscht. Und ich bin ja jemand, der, wenn er woanders oder in einer neuen Position anfängt, immer so erstmal viel zuhöre. Weil ich glaube, wenn man zuhört, kann man auch was lernen. Und ich beobachte, ich schaue zu. Ich habe am Anfang auch sehr eng mit Rudi Völler gearbeitet, da habe ich auch sehr viel zugehört. Ich habe dann Meinungen von Rudi und von Hansi, die in vielen Dingen auch sehr ähnlich sind. Und die auch in Leverkusen ein Spiel hatten, beide als Nationaltrainer.
Hör auf.
Und von daher ist es ein Bild, was ich zeige. Es hat alles, der Ursprung von den Erfolgen ist die Freundschaft mit Hansi.
Das heißt übersetzt, du bist eigentlich Doublesieger mit Leverkusen. Kann man das so festhalten?
Ich bin beschämt. Ich bin jetzt beschämt, also muss ich sagen.
Na, aber das ist doch schön, oder? Ist ja auch das Ziel oder einer Freundschaft, dass man voneinander lernt. Was hast denn du von Fernando Caro gelernt?
Bitte?
Was hast du von ihm gelernt?
Tennis spielen nicht, weil ich habe mich immer besiegt. Also das muss ich sagen. Das,
jetzt hast du das schon so oft erwähnt. Jetzt musst du, also hast du nie gewonnen? Oder wie im Tennis?
Ich habe nie gewonnen. Ich meine,
weil du 11 Jahre älter bist.
Ich bin kein guter Tennisspieler. Das muss man dazu sagen. Es war nicht so eine Leistung, dass er mich geschlagen hat. Aber er war 10 Jahre jünger, pur. Und ich habe mich wirklich geärgert, natürlich, dass ich nie gewonnen. Ich habe wirklich nie gewonnen. Wir haben Sätze gespielt. 1 Satz, 2 Satz, 5 Sätze, je nachdem. Ich habe nie gewonnen. Ich habe natürlich einige Punkte gemacht. Und das kann ich mich noch erinnern. Aber ich habe wirklich nicht gewonnen.
Was ist er für ein Verlierer?
Er gewinnt ja schon gerne. Das ist wichtig, um Erfolg zu haben.
Ich habe mich geärgert, aber der war pur.
Normale aber Dame. Auf jeden Fall in beiden Tennisclubs war das immer eine große Aufregung, wenn der Hansi da war. Waren alle Freunde und die wollten alle das Spiel gucken.
Ja, da war der Zuschauer. Mir braucht niemand beim Tennis zuschauen.
Okay, also Tennis konnte er dir nicht beibringen, sonst vielleicht irgendetwas?
Na, sonst habe ich von ihm, gesehen in ihm, dass er war schon als Bub ein sehr gescheiter Kerl, sehr ein intelligenter Bursch und so wie er sagt, also er war sehr interessiert. Besonders muss ich sagen, das ist wieder zum Quereinsteiger, er war immer interessiert sehr am Sport und am Fußball sowieso. Also daher kann man von dem gar nicht reden. Es ist dann der Zufall, dass ihn der Zufall von Bertelsmann zu Bayer Leverkusen führt. Das ist schon etwas, das ist passiert. Aber dass er sehr Fußball interessiert war immer, das ist schon, da kommt schon was mit. Und da habe ich die Intelligenz von dem Burschen, wie er jung war, das habe ich schon gewusst. Und diesen Weg, den er gemacht hat, beruflich vor dem Fußball bei der Firma Bertelsmann, da braucht man nicht darüber reden. In höchsten Kreisen her und dann später als Überraschung, als CEO bei Bayer Leverkusen, was dann passiert ist, über das braucht man nicht reden. Ich meine, der Meistertitel sagt alles und der überstrahlt alles und daran ist er maßgeblich, mit anderen Leuten, aber maßgeblich beteiligt. Und das ist stark. Aber das habe ich schon gemerkt, wie der Bub war.
Dann werden wir über all das noch sprechen. Davor wollen wir mal auf diese Zeit schauen, wo dir das vielleicht schon aufgefallen ist, eben diese 1,5 Jahre, die du in Barcelona verbracht hast und wo du Fernando Caro und seine Familie kennengelernt hast. Christoph Jochum blickt noch einmal zurück.
Camp Nou im Jahr 1978, direkt nach der legendären WM in Argentinien, direkt nach dem Córdoba-Wahnsinn. Hans Krankl hat gerade in Barcelona unterschrieben, ein echter Sensationstransfer.
Also das ist etwas, das ist gewaltig, das ist auf mich hereingebrochen, aber ich habe das gut angenommen. Mich hat das nie gehemmt, was da jetzt von Druck. Heute reden sie ja immer von Druck. Wenn ich dort in den Camp rausgegangen bin und da gewartet 90.000, da glaubst du, wirst getragen. Es war für einen Fußballer, für jeden. Und für mich das Nonplusultra, bei Barcelona Spieler sein zu dürfen.
1979 wird Hans Krankl spanischer Torschützenkönig.
Es war der Höhepunkt meiner Karriere. Der Höhepunkt meiner Karriere war ganz einfach Barcelona, weil der Club der beste Club der Welt ist und ich dort spielen habe dürfen und noch Torschützenkönig geworden bin.
Es ist auch die Zeit in Barcelona, als die Freundschaft zur Familie Caro entsteht. Krankl sportlich am Höhepunkt, als es zu einem persönlichen Schicksalsschlag kommt. Seine Frau Inge wird bei einem Autounfall lebensgefährlich verletzt. Wochen zwischen Hoffen und Bangen, in denen lebenslange Freundschaften entstehen zu den Caros, aber auch zu den damaligen Teamkollegen.
Ich bin 2 Wochen nicht aufs Training gegangen, ich bin eineinhalb Wochen nicht trainiert. Bin nur zu Hause gewesen und bin bei den Kindern gewesen und bin ins Spital gegangen. Die Spieler sind gekommen zu mir zu Hause, die Spieler sind gekommen ins Spital. Das kann man sich nicht vorstellen. Der Trainer ist gekommen ins Spital zu mir. Nach 2 Wochen habe ich gesehen, es ist wieder soweit alles in Ordnung und keine Lebensgefahr mehr und so weiter. Dann bin ich wieder zum Training gegangen.
Und wenig später schreibt Hans Krankl dann endgültig Geschichte. Erzielt im Europacup-Finale in Basel gegen Fortuna Düsseldorf ein Siegestreffer.
Krankl, die Goal! Ángel, señoras y señores, acaba, creemos, de sentenciar la final de la Recopa de Europa.
Es ist der, man glaubt es kaum, zu diesem Zeitpunkt erste internationale Erfolg für den FC Barcelona. Ein Titel für die Ewigkeit, eine Liebe für die Ewigkeit.
Der Verein meines Blutes, mein Blut ist Rapid, das ist der Verein meines Blutes, grünes Blut. Der Verein meines Herzens, da habe ich zwei, das ist Rapid und Barcelona. Bei Barcelona, da war ich 2 Jahre und das war, da ist so eine Liebe und so eine Herzlichkeit, was dort alles passiert ist, das ist unglaublich.
Krankl und Barcelona. Von den 2 Jahren in Katalonien bleibt so viel mehr als dieser alte Wimpel.
Ja, da waren wunderbare Bilder dabei, auch noch Aussagen von dir, Hans, aus der Dokumentation, die wir ja damals anlässlich deines 70. Geburtstags vor 2 Jahren gemacht haben. Christoph Jochum, kann ich Ihnen ans Herz legen, wenn Sie es noch nicht gesehen haben. Ich habe es mir noch einmal jetzt angesehen in Vorbereitung auf diese Sendung. Es war jetzt der Unfall deiner Frau, Inge, auch da nochmal ein Thema. Inwieweit oder wie ist dir die Familie Caro da auch zur Seite gestanden in dieser Zeit?
Wie ich da gesagt habe, mit diese Liebe und diese Herzlichkeit, was wir dort empfangen haben, egal ob von seiner Familie, da, das ist vielleicht normal, weil das erwartet man und das war sowieso da. Aber es war die Herzlichkeit alles, der Katalanen und von ganz Spanien. Also diese Dinge, die dort passiert sind, das werde ich ganz einfach nie vergessen und das kann man nicht. Und das ist das war so eine Zuneigung, so eine Liebe. Ich bin ein Österreicher, ich bin kein Katalaner, ich bin kein Spanier und trotzdem waren die Leute sowas von, ja, es war schon Liebe, das ist unglaublich, das kann man nicht beschreiben.
Welche Erinnerungen, Fernando, haben Sie vor allem an diese schwierige Zeit dann für Hans, die paar Tage, Sie waren ja noch recht jung.
Ich kann mich erinnern, dass wir jeden Tag im Krankenhaus waren, bin Nicolas Cassaus, der Cassaus war auch immer da, der Vizepräsident.
Er ist geblieben dort im Hotel.
Ist geblieben, genau,
mit meiner Frau.
Im Krankenhaus, Cassaus, meine Mutter und ich und so, wir waren da eigentlich täglich dort. Ich glaube, ich habe versucht, ihn zu überzeugen, nach Basel auf jeden Fall das Spiel noch zu machen. Also du warst ja nicht sicher, ob du dahin, das war so. Aber als es der Inge besser ging, dann hat er sich überwunden und hat gesagt, ich fahre da zum Endspiel. Ne?
So war das.
Und es hat sich ausgezahlt, du hast getroffen. Und
ja, das, wenn ich das hörte, sicher. Also das sind ja wirklich die Fußballwunder, die der liebe Gott schreibt und die der Fußballgott schenkt. Ich habe 2 Wochen nicht trainiert, ich war nicht in einem Zustand, Fußball zum Spielen, weil ich den Gedanken ganz woanders gehabt habe. Mein Spieler war der Zimmermann von Fortuna Düsseldorf, ein Bulle von 1,95 Meter und 90 Kilo. Ich habe in diesem Spiel die wenigsten Bälle sicher berührt. Ich kann mich an keine Torschance erinnern, die ich gehabt habe. Bis dorthin, in die Verlängerung, wie der Lobo Carrasco allein gegangen ist mit dem Ball und ich bin mitgegangen auf Verdacht und der hat man so herrlich eingespielt und es war dann noch das entscheidende Tor, weil dann war es für Fortuna Düsseldorf vorbei und das war der erste Europacup-Sieg für Barcelona, der erste internationale Titel und das ist ein Wunder, das ist ein Märchen, das nur der Fußball schreibt.
Ja, und auch der erste Titel für den großen Barcelona-Fan dann in dem
so
Fall
es,
im
so
jungen
es.
Alter.
Das war ja die als ihr nach Barcelona gekommen seid, war ja verrückt, ne? Ja,
zwei Millionen Menschen auf den Straßen,
ja. Ja, und wir haben auch deine Loyalität, über die wir ja schon gesprochen haben, haben wir jetzt auch in diesem Interview gehört. Du hast gesagt, es gibt natürlich das grünes Blut, aber es gibt 2 Mannschaften, die du in deinem Herzen hast.
Es ist genauso und es ist sogar wunderschön, wenn ich den Satz höre, das geht mir zum Herzen, das ist gut. Rapid ist der Verein meines Blutes, da bin ich als kleiner Bub gekommen und als Trainer bin ich dann gegangen. Aber der Club meines Herzens ist in nur 2 Jahren der FC Barcelona, weil ich diese Anteilnahme dieser Menschen so erlebt habe.
Ja, und du sagst ja auch, es war die schönste Zeit mitunter in deinem Leben.
Sportlich war es sowieso die beste Zeit. Ne? Ich bin Europacup-Sieger geworden. Ja. Ne?
Also wenn er jetzt kandidieren würde als Präsident, würde er gewählt werden. Weil in Barcelona leben ihn alle. Ihn lieben alle.
Auf das lebe
wirklich
ich wert.
Zwei Jahre da gewesen, aber kann ich ja wirklich bestätigen, weil ich oft mit ihm im Stadion bin, weil ich sozusagen auch viele Barcelona-Fans kenne. Und er wird nicht vergessen. Das ist Wahnsinn. Zwei Jahre ist eigentlich eine kurze Zeit.
Wir arbeiten an dem.
Dass du Präsident wirst von Barca.
Er der CEO und ich Präsident. Also er will, dass ich Präsident, er will, dass ich Präsident werde. Ich will, dass er CEO wird. Also wir werden das irgendwann durchziehen.
Ja.
Wer weiß.
Man sollte diese Sendung aufheben.
Wer weiß.
Ja, aber was es noch zu klären gibt, beide große Fans oder große Sympathisanten mit dem FC Barcelona aufeinander, ich weiß, in ihrer Familie gibt es ja quasi auch Rivalen. Ja. Stimmt denn das?
Da weiß ich gar nicht, ob ich heute darüber reden kann.
Mein Vater
war Real Madrid-Fan.
Schrecklich.
Wie kannst du das
deswegen
zulassen?
Deswegen bin ich als Sohn Barcelona-Fan und mein Sohn ist wieder Real Madrid-Fan. Und er sagt mir, du kannst mir nichts sagen, weil dein Papa war auch, du hast das Gegenteil von deinem Vater gesagt und er macht jetzt das Gegenteil vom Vater. Ja.
Sein Bruder war Real Madrid.
Ja.
Aber zumindest hat er jetzt einen guten Trainer.
Ich bin umrungen von, die haben einen super Trainer. Also ich wünsche den Xavi auch alles Gute bei Real Madrid, auch wenn ich auch. Ich habe den Xavi gesagt, wenn du bei Real bist, dann unterstütze ich Real.
Um kurz bei der Familie zu bleiben, also es gab Real-Fans, ihre Mutter hat nicht nur Hans Krankl, sondern auch Udo Lattek Spanischunterricht gegeben. Hat sie sich grundsätzlich auch für Fußball interessiert oder war ihr gar nicht so bewusst, vielleicht welche große Stars da kommen?
Eigentlich hat sie nicht für Fußball, aber sie hat Spanischunterricht auf der deutschen Schule gegeben und die deutsche Schule wurde dann immer angerufen, um dann diesen Sportlern Unterricht zu geben. So kam das. Ich glaube, war Anruf an die Schule. Und dann ist meine Mutter ausgesucht worden, um dann Unterricht zu geben.
Ja. Und wann hast du sie das letzte Mal eigentlich gesehen? Weißt du das noch?
Oh, schon sehr lange. Ich habe mit ihr gesprochen, eben weil meine Enkeltochter in Spanien war. Und die hat sie natürlich unterstützt. Da haben wir eigentlich das letzte Mal gesprochen.
Vor einem Jahr war das oder so, oder?
Circa, ja.
Dann haben wir jetzt eine kleine Überraschung für dich. Wir haben sie natürlich auch befragt, wie das so mit dir war und auch, was du für ein Schüler gewesen bist.
Na boom.
Hören wir mal rein.
Ich war nicht der Schüler.
Hallo Hansi, ich bin hier in Barcelona, aber ich hatte das Glück und die Freude, deine Spanischlehrerin zu sein. Du warst ein fröhlicher Schüler, immer interessiert an der Sprache und manchmal richtig überraschend. Ich erinnere mich noch gut, wie du mir manchmal die Tür geöffnet hast mit einer Maske auf dem Gesicht wie ein Tier. Ich habe mich jedes Mal erschrocken. Unsere Stunden waren immer sehr unterhaltsam. Und du hast wirklich schnell Spanisch gelernt. Und zusammen mit Inge und euren beiden Kindern, die damals in Barcelona waren, haben wir unvergessliche Momente erlebt. Ich schicke dir eine ganz liebe Abrazo aus deinem geliebten Barcelona. Hier bist du immer willkommen, Hansi. Immer. Te esperamos. Pronto. Hasta pronto. Hasta luego.
Hans.
Sehr schön.
Schöne Worte.
Sehr schön.
Also sie freut sich, so weit geht mein Spanisch, wenn ihr euch hoffentlich bald wieder seht.
Ah, sehr schön.
Am Ende gesagt.
Sie war toll. Ich war eigentlich nicht so ihr Schüler. Sie hat meiner Frau Spanisch gelernt und ihr mit dazu gesetzt und hab...
Mit Maske?
So wie sie sagt. und Schmeck führt Spaß mit ihr. Und sie hat eine Freude gehabt. Natürlich habe ich auch beim Spanisch etwas gelernt, weil ich zugeguckt habe und so weiter. Aber wir müssen beim Training lernen und von meinen Mitspielern lernen und von allen lernen, weil es ist nicht so wie heute bei uns, wenn man nur in Sky schaut, dass jeder Spieler auf Englisch oder Portugiesisch oder Italienisch oder was auch immer interviewt wird. Wir haben damals müssen Spanisch lernen und ich wollte Spanisch lernen. Erstens mal hat es mich interessiert. Zweitens einmal war ich auch interessiert, was meine Mitspieler sagen. Ich habe am Anfang die ersten Tage, immer die ersten Wochen immer zum Neskens gesagt, der leider auch schon verstorben ist, mein Freund Johan Neskens, der Holländer. Die Spieler sind durchgestanden, ich bin da mit Johan gestanden, mit Neskens und habe gesagt, was reden Sie jetzt dort? Nicht? Also das wäre immer so weitergegangen, das geht ganz einfach nicht. Man muss ist meine Meinung auch, die habe ich auch als Trainer vertreten, man muss die Sprache eines Landes lernen, das muss man. Ich sage jetzt in meiner Sparte als Fußballer, weil du dann ganz einfach viel besser ankommst, weil du sollst die Sprache verstehen und das soll so sein. Das ist meine Ansicht dazu. Manche haben vielleicht eine andere Meinung dazu. Ist okay.
Ja. Aufgeweckter Schüler warst du. Aufgeweckt ist meistens so für die nicht so braven Schüler, die Umschreibung.
An die Geschichte kann ich mich nicht mehr erinnern.
Mit der Maske?
Sagen. Aber sie wissen.
Muss einander vielleicht nochmal nachfragen.
Nee, ich kann mich auch nicht erinnern, aber gut.
Wenn nein, es wird wahr sein. Ja. Wenn es die Mama sagt,
so wird es wahr sein.
Ja. Was sagt die Mama grundsätzlich dazu, dass dann ihr Weg schlussendlich dann auch in den Fußball geführt hat? Weil gelernt und studiert haben sie mit Wirtschaftsingenieurwesen ja etwas ganz anderes.
Ja, wobei meine Eltern wussten ja, dass ich sozusagen sportfanatisch bin und ich wollte auch bei Bertelsmann, dass ich anfing zu den Sportrechten. Also ich habe schon damals, als ich anfing bei Bertelsmann, auch versucht, im Sport was zu machen. Und ich habe in allen Stationen, ob es jetzt Fahrschulverlage waren oder Buchclubs oder so, habe ich immer versucht, Bücher aufzulegen im Sport. Also ich habe immer eine Verbindung zum Sport gehabt. Und das war jetzt für sie keine Überraschung.
Ja, Quereinsteiger, haben Sie gesagt, sind Sie gewesen. Was aus dieser Zeit in der Wirtschaft kann man mitnehmen oder haben Sie für sich mitgenommen, dass Sie jetzt auch jetzt anwenden können in der jetzigen Position?
Viel, weil ist ja so, dass es gibt natürlich Sachen, die unterschiedlich sind. Also die Öffentlichkeit oder die Fans oder die Kurzfristigkeit oder dass die Erfolge eher sportlich sind und nicht finanziell. Das sind schon Sachen, die anders sind. Aber am Ende braucht man auch im Fußball eine klare Strategie, eine Führung, Leadership und Teamarbeit, Professionalität, Entscheidungen treffen. Und das sind natürlich alle Sachen, die ich gelernt habe in meinem vorigen Leben und die ich natürlich mitgenommen in den Fußball und wovon ich überzeugt bin, dass auch im Fußball immer mehr Professionalität das gebraucht wird.
Was vielleicht nicht alle wissen ist, Sie haben ja auch in die Medienbranche ein bisschen reingeschnuppert, immer wieder mal. Also Sie könnten eigentlich auf diesem Sessel heute sitzen. Sie haben unter anderem für die Presse, eine österreichische Tageszeitung, geschrieben. Wie kam es dazu und inwieweit war das auch ein Weg, wo Sie sagen, das hätte ich mir auch vorstellen können,
ja, da weiter. Ich habe gerne gesprochen und Interviews gemacht, aber ungern geschrieben. Aber es war so, dass ich immer beim Hansi zu Hause in den Semesterferien gewohnt habe, bei euch, in der Faltinger Gasse da in Wien. Und dann habe ich beim Metzger und bei der Zeitung Die Presse als Sportjournalist gearbeitet und Freelance und habe immer wieder mal Artikel auch später, wo ich nicht mehr da immer hier war, gemacht. Und Fernsehen oder Radio hätte ich mir vorstellen können, aber schreiben wollte ich nicht.
Aber hat vielleicht insofern was geholfen, dass man oder Sie halt auch auf die andere Seite verstehen, weil oft werden die Medien ja kritisiert, was Sie für Fragen stellen oder wie Sie Dinge sehen. Sie haben auch die andere Seite mal kennengelernt. Ja. Macht es das ein bisschen einfacher, da vielleicht auch manchmal Verständnis dafür zu haben?
Auf jeden Fall. Ich frage auch immer zurück auf die Journalisten. Ich kann mich erinnern, als ich anfing im Fußball 18, 19, haben wir die ersten Spiele verloren und da wurden wir stark kritisiert. Und ich habe gefragt die Journalisten, ja, warum werden wir kritisiert und Schalke nicht, die ja auch genauso schlecht gestartet sind wie sie. Ja, ne, Schalke hat keine Ziele vorgegeben und ihr habt gesagt, ihr wollt in die Champions League. Und da habe ich gelernt, okay, man muss im Fußball auch aufpassen, was man als Ziele angibt, weil das wird immer dann als Maßstab genommen. Das hatte mir Rudi Völler schon gesagt, sag lieber nicht so viel. Aber ich habe natürlich auch offen gesagt, ich will Meister werden. Viele sagen zu mir heute, ja, damals haben wir gedacht, du hast eine Macke. Weil ich habe von Anfang an gesagt, die Geschichte schuldet Leverkusen eine Meisterschaft und ich bin angetreten mit dem Ziel, Meister zu werden. Der Gesellschafter, also der Aufsichtschef der Bayer AG, Werner Wenning, der hat zu mir gesagt, ja Caro, Sie können machen, was Sie wollen, aber das Budget dafür kriegen Sie nicht. Ich habe das dann geschafft ohne das entsprechende Budget, eigentlich ein Budget für Champions League Qualifikation. Und ich habe viel aus meiner Zeit der Wirtschaft und auch vorher bei der Studentenorganisation AJESEC mitgenommen. Am Ende ist Führung, es ist ja, Fußball ist ja ein People's Business, es sind ja nur Menschen. Du hast ja keine Fabrik oder keinen, sondern du musst Leute motivieren. Ich bin ja jeden Tag in der Kabine, ne? Jeden Tag gehe ich in die Kabine runter. Hör mir auch viele Ansprachen der Trainer, des Trainers und so. Also man muss schon immer mitkriegen, was da los ist. Und nur so, ich verpasse ja auch keine Spiele. Ich habe die letzten 4 Jahre kein einziges Spiel von unserer Mannschaft verpasst. Ich reise immer mit. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, um nah dran zu sein, um entsprechend dann auch was bewirken zu können, um mitzukriegen, was los ist.
Was war die schwierigste Entscheidung, wenn Sie sagen, die Sie getroffen haben in diesen Jahren seit 2018, seit Sie die Position übernommen haben?
Boah, die erste Trainerwechsel war schon nicht einfach, weil es da auch unterschiedliche Meinungen gab im Verein. Und ansonsten, ich finde ja, Trainer sein den schwierigsten Job, den es im Fußball gibt. Also was mich am meisten überrascht hat, wo ich reingekommen bin ins Innenleben des Fußballs, ist die Position des Trainers. Weil in der Wirtschaft gibt es nicht Leute, die 40 Leute an sich berichten haben. 25, 30 Spieler, 10 Co-Trainer, Athletik. Und man erwartet, dass der Entscheidungen trifft jedes Wochenende, dass er eine gute Öffentlichkeit wirkt, dass er trainieren kann. Also es sind so viele Aufgaben, die ein Trainer hat. Die sind natürlich schwierig. Und deswegen sind natürlich Trainerentscheidungen schwierig. Meine beste Entscheidung war, den Simon Rolfes von Nachwuchschef zum Sportdirektor zu machen unter Rudi Völler. Das war die beste Entscheidung. Und ein paar Verlängerungen sind nicht so gekommen, wie ich erwartet hätte.
Dann holen wir uns einen in die Runde dazu, dem das nicht geglückt ist, was Ihnen geglückt ist, nämlich diesen ersten deutschen Meistertitel zu holen. Rainer Kallmund, der ist auf Urlaub in Florida, hat Bayer Leverkusen über viele, viele Jahre geprägt und nimmt sich heute Zeit, dass er mit uns spricht aus dem Urlaub. Da freue ich mich sehr darüber. Schönen Abend nach Florida.
Ja, schönen Abend aus Florida nach Wien. Aber bei euch ist es ja zumindest genauso schön oder so lecker bei den ganzen Restaurantangeboten.
Das stimmt, da gibt es einiges Gutes. Sie konnten uns ja schon ein bisschen zuhören, hoffe ich. Und wir haben ein bisschen auch schon über Fernando Caro gesprochen, über die Freundschaft der beiden Herren, über die Freundschaft zwischen Hans Krankl und Fernando Caro. Wollen jetzt aber natürlich auch über Leverkusen sprechen. Ich habe es gesagt, Fernando Caro hat das Double geholt. Wie stolz sind Sie denn jetzt auch im Rückspiegel betrachtet auf das, was Ihr Leverkusen in den letzten Jahren geschafft hat?
Ja, das Double war natürlich ein gigantischer Erfolg. Vor allem wurde man als ungeschlagener Meister mit 90 Punkten, hat man die Schale bekommen, 17 Punkte mehr wie Stuttgart, 18 Punkte mehr wie Bayern München. Das war einfach unglaublich. Und ich habe jetzt hier, seht ihr ja meine Gänsehaut direkt, Fernando hat auch damals schon Wert drauf gelegt, dass ich mit meiner Frau an der Siegerehrung teilnehmen durfte. Und ich darf sagen, ich konnte meine Tränen nicht unterdrücken.
Ist das Fernando auch wieder ein Beispiel dafür, dass Sie sagen, am Ende sind es die Menschen,
ja, klar, auf die es... Also ich habe, als ich angefangen habe, habe ich mit Kalli direkt Kontakt gehabt. Da wurde ich auch eingeladen von ihm zum Geburtstag und wir haben sofort zueinander gefunden. Also wir telefonieren auch sehr, sehr regelmäßig. Ich kann ihn nicht immer 100% verstehen, weil er redet so schnell und über so viele Themen, dass ich ab und zu mal sagen muss, Kalli, kannst du das nochmal wiederholen? Aber wir telefonieren regelmäßig und er ist auch ein gern gesehener Gast bei uns. Er ist bei uns immer eingeladen, war auch in Berlin beim Pokalendspiel und ist Teil des Meisterjahres geworden, weil mit ihm hat ja alles angefangen. Ohne Kalli wäre das ja gar nicht möglich gewesen, was wir dann jetzt die letzten Jahre geschafft haben.
Geht runter wie Öl, oder?
Ja, ich spüre. Ich kann noch mehr kommen. Danke erstmal, aber ich nehme mich so auch nicht so ganz wichtig. Natürlich war ich jetzt der sogenannte Mr. Vizekusen, Fernando mehr der Meisterkusen. Aber ich sag mal, ich war dann auch oft enttäuscht, traurig über die vielen Vizemeisterschaften. Aber 2002 haben wir erstklassigen Fußball gezeigt, auch in der Champions League. Wir haben FC Barcelona besiegt, Juventus Turin, Arsenal London, FC Liverpool, Manchester United und dann unglücklich in Glasgow im Champions League Finale gegen Madrid 1-2 verloren. Das war übrigens die Geburtsstunde von Casillas. Ich denke, Gott sei Dank, der Torwart ist aus der Falle in der Halbzeit. Und dann kam Casillas. Nach dem Spiel wurde der fünfmal Welttorhüter des Jahres.
Kalli Leverkusen war viel besser.
Wir wurden nicht nur Vizemeister, wir haben auch mal nicht den DFB-Pokal gewonnen, aber auch den UEFA Cup 1988. Da hat übrigens Barcelona gegen uns verloren, ist rausgeflogen im Viertelfinale mit Zubizarreta im Tor, mit dem blonden Engel Bernd Schuster Mittelfeld und dem Engländer Erik
Lineker.
Wenn du gewesen wärst.
Ja, diese Anekdote gefällt Hans Krankl natürlich nicht, naja, obwohl er nicht mehr dort war zu dem Zeitpunkt.
Ich war nicht mehr Spieler bei Barcelona, darum hat Leverkusen gewonnen.
Und wir haben dann gegen Espanyol im Finale, ne, Leverkusen.
Ja.
Die ganzen Espanyol-Fans, Freunde von mir, die können sich gut erinnern an 88. Aber Kalli, im Endspiel in Glasgow war ja Leverkusen auf jeden Fall viel, viel besser wie Real Madrid. Das war schade, dass wir da nicht gewonnen haben. Und auch die Geschichte schuldet Leverkusen einen Champions-League-Sieg.
Nein, das muss man einfach sagen. Ich hatte mich noch gefreut, oh, der Torwart fällt aus. Dann hatte, also es hat nicht jetzt Zidane oder Raúl oder Roberto Carlos waren entscheidend, sondern der Nachwuchstorwart, der Reservetorwart, der hat alles gehalten. Danach wurde der sofort nominiert für Asien, für die Weltmeisterschaft und wurde fünfmal hintereinander Welttorhüter des Jahres. Ich dachte, Fußballgott ist nicht auf unserer Seite und so glücklicher war ich natürlich jetzt auch über diese Meisterschaft. Das war wirklich, und du hast es ja eben gesagt, wirklich ohne Übertreibung auch jetzt keinen Schmus hier zu machen. Der absolute Architekt, Bauingenieur warst du, Fernando. Und da warst du natürlich ein klures Kerlchen, das hat gepasst. Du hast Simon Rolfes vom Nachwuchsmanager ganz knallhart mal kurz über Nacht zum Chefmanager gemacht. Und dann habt ihr beide, du und Simon Rolfes, eben auch das große, wie sagt man, Duo oder Trio, das erfolgreiche, die glorreichen drei mit Xavi Alonso perfekt gemacht. Das war für mich großartig, perfekt. Da gab es nichts zu deuten. Und jetzt ist es eben schwierig. Ihr habt großen Erfolg gehabt, 20 Spieler weg, 10 Leistungsträger, darunter jetzt auch der Trainer Alonso, dann ist es Florian Wirtz. Habt auch damit, muss man sagen, 230 Millionen kassiert, der höchste, sagen wir mal, Einnahmeberg von Transfergeschäften, die je in der Bundesliga passiert sind. Kann man noch stolz sein. Ich bin noch der Auffassung, dass ihr die 200 Millionen sehr gut und interessant wieder reinvestiert habt, weil ihr in erster Linie natürlich viele junge Spieler, aber hoffnungsvolle Spieler, das braucht dann ein bisschen Zeit. Ich sag mal, ich bin schon überzeugt, da wäre ich mit zufrieden, du verlierst nicht mit einer UEFA Cup Platzplatzierung. Wenn ihr aber jetzt seht, wie sie sich so ganz schnell schon in 2-3 Monaten entwickeln, dann redet ja um Mechanismen, um Automatismen, auch mit dem Trainer. Die Trainerentscheidung war genau richtig. Ich kann ja nicht beurteilen, wenn ich als Fernando Caro und Simon Rolfes sagen, wir sind jetzt mit dem Holländer nicht ganz zufrieden, dass man dann direkt den Mut hat, sie auch noch ein paar Klöpfe abzuholen in der Presse. Ich habe direkt gesagt, die stehen ja blöd da, wenn sie sagen, wir haben vor 2 Monaten den falschen Trainer geholt. Aber wir revidieren sofort jetzt das Thema und holen uns einen neuen Trainer. Und es geht ja ganz gut. Für mich wäre auch jetzt, wie ich dazu ein bisschen schnuppere, so eine Champions League-Qualifikation dennoch möglich.
Hat er recht, Fernando, mit der Zielformulierung?
Ja, wir haben also dann über Ziele also gesprochen. Wir haben ja eine Mannschaft, die wir entwickeln müssen. Wir haben natürlich ein Jahr, was nicht einfach sein wird. Aber ich würde sofort für einen Platz und eine Champions-League-Qualifikation unterschreiben. Aber die Mannschaft wird für die Zukunft mehr erreichen können. Aber dieses Jahr ist natürlich erstmal, wir sind ehrgeizig, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Aber am Ende ist unsere Zielsetzung die Champions-League-Qualifikation Top 4 in Deutschland.
Okay, also Einigung, was das betrifft. Rainer Kallmund, eine Anekdote vielleicht oder eine Verbindung zu Hans Krankl, gibt es die auch? Oder was verbinden Sie mit Hans Krankl?
Ja, nicht nur Gutes, das muss ich jetzt dem Herrn schon mal rüber machen. Wir kennen ja alle, wir waren 1974 Weltmeister, gingen als großer Favorit nach Südamerika. Und dann spielten wir ja gegen Österreich. Und Karl-Heinz Rummenigge hat dann das 1:0 erzielt. Dann hat Berti Vogt ein Eigentor gemacht. Und Hans Krankl, der kleine sympathische Drecksack, hat uns 2 Dinger versenkt. Und dann waren wir raus. Damit war natürlich Hans Krankl für uns der Schreck von Cordoba.
So schaut's aus.
Und waren für die Österreicher natürlich der Held von Cordoba und das hat uns natürlich ganz weh getan, aber du kennst ja in Deutschland, sind ja immer viele wichtig, du. Keiner hat berücksichtigt, dass die Österreicher mit Hans Krankl in der Vorrunde, hör genau zu, Fernando, Gruppenerster wurden, vor Brasilien
das ist super.
Und vor
Kali ist super.
Da kannst du nicht
genug weiß alles, der weiß alles.
Ja, weiß alles.
Unfassbar.
Das kann nur ein Vollidiot von den Journalisten immer sagen.
Respekt, Gratulation. Du weißt alles.
Du
super.
Weißt auch, dass mich diesmal verpflichten wollte. Ich, 1990, da war auch mein Präsident dafür, da kamen aber ein paar Unireinheiten. Da lief das nachher nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber ich habe dich schon geschätzt. Ich erzähle das jetzt nicht nur, dass du da, weil wir zusammen vor der Glotze sitzen.
Ja. Aber er war loyal.
Er war loyal, haben wir schon besprochen. Rainer Kammelt, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Teil der Sendung zu sein. Und vielen Dank auch für den Blick zurück.
Ja, ja? Ich muss natürlich auch nochmal sagen, ich habe ja eben das mit großer Andacht und mit voller Konzentration die Mama erlebt. Und das ist auch jetzt von dem großen, wie sagt man mal, Fernando war ja bei Bertelsmann eine ganz große Nummer, ja. Unheimlich der Liebling von Frau Mohn, das muss man sagen. So dass ich gedacht, Mensch, wie geht der jetzt von Bertelsmann zu Bayer Leverkusen? Und da hatte ich eine schöne Geschichte. Irgendwann bimmelt mein Telefon, Fernando am Telefon, samstags. Kalli, meine Mutter ist hier. Und die hatten ein sehr freundschaftliches Verhältnis mit Udo Lattek. Udo war ja mittlerweile tot, wo die Dolmetscher tätig. Das Ganze das arrangieren. Ich habe dann geguckt. Ulla war plötzlich in einer Altersresidenz in Köln. Aber ich hatte direkt die Verbindung. Und die hat gesagt, Galli, regel das, dass die mich direkt besuchen. Ich glaube, Fernando, du hast mir aus Düsseldorf angerufen. Eine Stunde später, zack, Anruf, wunderbar. Alle waren happy. Mama von Fernando und vor allem Ulla. Das war ein schöner Moment für sie. Eine Stunde danach waren die alle da.
So
und
ist
die
es.
Sind dann schon
dank dir, Kalli.
Ja, Fußball verbindet, haben wir heute Fußball schon verbindet. Gesagt. Vielen lieben Dank und alles Liebe nach Florida.
Tschüss, Kalli, schöne tschüss. Grüße.
Alles
tschüss,
Gute, tschüss, schöne tschüss. Grüße.
Ciao, ciao.
Fernando, gibt es eigentlich Vorbilder, weil wir jetzt auch Rainer Kallmund gesehen haben, was den Job des Managers, des CEO eines Fußballclubs betrifft? Ein Beruf, in den Sie ja, wie gesagt, neu und als Quereinsteiger reingekommen sind. War Kalli einer davon?
Nee, also Vorbilder ist jetzt zu viel gesagt, aber ich habe natürlich schon versucht zu lernen, ein bisschen zu gucken, wie man das machen kann oder so. Aber Vorbilder in dem Sinne nicht. Eher sich anschauen und Sachen rauspicken aus unterschiedlichen Leuten.
Ja, von überall das Beste.
Von überall das Beste.
Rausnehmen.
Das Beste von Hansi.
Genau.
Das Beste von Hansi.
Gesehen, Hans.
Das Beste von Rudi. Das Beste von Kalli. Und das Beste von allen, ja.
Genau. Das Erste und das Beste kam natürlich nach dem Papa.
So ist es.
Von dir. Frisch, als er noch 14 war. Jetzt hat Rainer Kallmund angesprochen, dass es schwierig gewesen ist, vergangene Saison. Es gab, oder im Sommer besser gesagt, es gab den großen Umbruch. Nach dem großen Erfolg kam der große Umbruch. Wir wollen natürlich auch sportlich sprechen über die Jetztzeit. Davor schaut Markus Klimmer aber für uns hier und vor allem für Sie zu Hause noch einmal auf diese sehr erfolgreichen letzten Jahre mit dem Höhepunkt im Double in der Saison 2023-24 zurück.
Es ist Ihre Saison. Ihre Saison ganz allein. Meister. Pokalsieger. Im Finale der Europa League. Auch wenn dieses verloren geht. Diese Saison hat auch heute noch lange nichts von ihrem Glanz verloren. Im Gegenteil.
Und das macht mich fast heute emotionaler als damals in dem Moment, weil wir in allen Wettbewerben waren. Wir haben ja sonntags die Meisterschaft gewonnen und Donnerstag schon wieder Europa League, glaube ich, Viertelfinale war es da gespielt. Das war irgendwie ein wilder Ritt durch alle Wettbewerbe. Und jetzt an sich mit mehr Abstand merkt man ja noch mal, wie besonders und außergewöhnlich das war. Und das war wirklich eine Saison für die Geschichtsbücher.
Ich bin jetzt meine 9. Saison hier in Leverkusen und es war nicht immer leicht, vor allem mit dem Namen Vizekusen rumzulaufen.
Wenn man anfängt, den ersten Ball zu kicken als kleiner Junge, man träumt von Titeln, man träumt von internationalen Titeln.
Intern haben wir natürlich immer hohe Ziele gesetzt und diese Gier und dieses Ambition, da haben wir auf aufgepasst, welche Spieler, welche Trainer wir holen, welche Erfahrung.
Aber der Meister da, der
hat er gesagt?
Simon Rolfes, junger Kerl, von Rudi reingeschoben worden. Nee, das, er hat erheblich dazu beigetragen, dass der Alonso verpflichtet worden ist, also Sherry, und hat dann in dieser ganzen Geschichte auch entscheidend mitgewirkt an der Zusammenstellung der Mannschaft.
Ich weiß nicht ganz ehrlich, ob ich das für möglich gehalten habe, aber
ist passiert. Ich stehe hier, wir reden darüber und es ist einfach ein Traum.
Es gibt Fans, die waren 76 Jahren hier und die warten seit 76 Jahren auf den Titel und wir wollten es unbedingt heute schaffen, nach 120 Jahren.
Nach so vielen Jahren, ich nenne es mal Häme, Schmach, Leid, krieg Gänsehaut.
Das Projekt Titelverteidigung, auch wieder mit dem Anführer, dem Herz des Teams, Granit Xhaka.
Das ist alles möglich. Wie gesagt, wir werden nicht so schnell aufgeben.
Dass das Jahr 1 nach dem großen Erfolg kein leichtes wird, ist klar.
Wichtig ist, dass man uns nicht so schnell vergisst.
Es sollte eine Saison der großen Belastungsproben werden.
Xavi, die Fans haben vor dem Spiel sehr laut deinen Namen gerufen bei der Mannschaftsaufstellung. Es gab Plakate im Stadion. Xavi, bitte bleib bei uns. Kannst du diesen Wunsch der Fans verstehen?
Ja.
Es ist schon insgesamt sehr, sehr unruhig so um die Mannschaft herum. Und das kriegst du als Spieler natürlich schon irgendwie mit.
Und doch, Platz 2 ist es am Ende. Einer Saison, auch der großen Abschiede. Der Trainer, der Tormann, der Abwehrchef, der Stratege, das Offensivgenie, alle weg.
Dass wir einen Top-Trainer mit einer Top-Mannschaft auch wieder im nächsten Jahr ambitioniert sind und ehrgeizige Ziele angreifen, darauf kann sich jeder verlassen.
Und damit hinein ins größtmögliche Missverständnis. Aus Wunsch und Vorfreude wird ein Albtraum, der allerdings schnell endet. Und er muss aus einem beispiellosen Umbruch und aus einer komplizierten Situation nun das Beste herausholen.
I'm excited, I'm looking forward to.
Ich freue mich darauf, alles zu tun, was in meiner Macht steht, um aus Leverkusen eine erfolgreiche Mannschaft zu machen.
A successful football team.
Und Bayer kommt wieder in Fahrt. Unter Julmann in der Liga noch ungeschlagen. Gestern das 4:3 in Mainz.
Ich sag mal, immer noch mit dem neuen Trainer weiter in unser Spiel finden, noch besser reinfinden, besser Abläufe finden. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die jungen Spieler noch besser und junge und neue Spieler zu integrieren.
Bayer Leverkusen. Neue Ära. Neue Euphorie.
Also da ist schon einiges los gewesen in diesen letzten 2 Jahren. Eine Frage, Fernando, zur Doublesaison habe ich noch und dann schließen wir das Buch der Vergangenheit. Wir haben dann nochmal die unfassbaren Fanmassen gesehen in der ersten Minute dieses Beitrages. Was hat Ihnen das auch gegeben zu sehen, was der Erfolg, an dem Sie wesentlich beteiligt waren, auch bei den Menschen ausgelöst hat?
Na gut, es gibt ja nichts Schöneres, als so viele Leute glücklich machen zu können. Das ist ja, die bedanken sich heute immer noch. Das ist für mich was ganz Besonderes gewesen.
Ja, ist war schön. Das merkt man auch jetzt, ja. dass Sie das berührt und dass Ihnen das immer noch nahe geht.
War einmalig.
Ja, waren wunderbare Bilder, ja. Hans. Da haben auch wir Gänsehaut bekommen, wir waren jetzt gar nicht direkt betroffen.
Naja, so schön daran, dass ich jetzt hilft zu Bayer Leverkusen. Das hätte ich mir in meinem Leben nie vorgestellt. Aber seitdem er dort ist, bin ich natürlich auch ein Anhänger, weil ich zu ihm hilfe.
Ja.
Was soll man mehr sagen?
Ja. Nee, das war einmalig, das ist unvergesslich.
Ja. Und das Herz, mit dem Sie bei der Sache sind, ist vermutlich auch einer der Erfolgsfaktoren in Leverkusen. Trotzdem, jetzt ist da wahnsinnig viel passiert in diesem Sommer. Ja. Was würden Sie denn sagen? Und ich habe Sie vorher gefragt, was waren die schwierigsten Entscheidungen? Interessanterweise, die Entlassung von Den Haag war da nicht dabei, haben Sie jetzt nicht genannt.
Nee, war für mich nicht.
Möchte man vielleicht meinen, weil es ja auch ein Eingeständnis eines Fehlers gewesen ist.
Ja, aber Fehler macht man im Leben. Also die Entlassung von Den Haag war für mich relativ einfach.
Weil es auch menschlich einfach nicht gepasst hat?
Ja, weil wir gesehen haben, dass mit den, am Ende will man Erfolg. Und wir haben gesehen, dass der Erfolg sehr unwahrscheinlich ist. Unsere Aufgabe als CEO oder als Sportchef und so weiter ist ja zu versuchen, die Wahrscheinlichkeiten des sportlichen Erfolges zu erhöhen. Es geht am Ende, im Fußball gibt es ja nichts Sicheres. Du weißt ja, am Ende sind die Spieler, die das entscheiden. Der Elfmeter geht rein, nicht rein, der Ball geht rein. Von daher sage ich, du musst halt Entscheidungen treffen, die Wahrscheinlichkeiten des Erfolges erhöhen. Und in dem Augenblick, wo du sicher bist, dass die Wahrscheinlichkeiten eher sinken und dass das ein Missverständnis ist und eine Fehlentscheidung gewesen ist, dann musst du halt agieren. Also das war für mich relativ einfach. Am Ende sind die Entscheidungen, die wir mit Simon Rolfes und mit Werner Wenning als Auswärtschef treffen und wir drei müssen dann Entscheidungen treffen und für uns war das relativ deutlich.
Jetzt ist diese ganze Achse weggebrochen, Hans, unter anderem auch Florian Wirtz, der Spieler, um sehr, sehr viel Geld, 125 Millionen in die Premier League zu Liverpool und steht hart in der Kritik, weil er so meint, die Außenwelt noch nicht das bringt, was von ihm zu erwarten ist, ob der Summe, für die er geholt wurde. Kannst du das nachvollziehen?
Absolut. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich denke mir, auch der Wirtz wird sich auch dort durchsetzen. Ist ein absoluter Klassenspieler. Ein noch sehr junger Spieler und mit also Extraklasse. Wirtz und Musiala ist für die Zukunft des deutschen Fußballs, das sind die zwei besten Spieler, die jetzt herausgekommen sind und die werden noch viele Jahre Fußball-Deutschland prägen. Und der Wirtz wird sich auch bei Liverpool durchsetzen, da bin ich überzeugt davon.
Sind Sie eigentlich einer?
Stimme ich mit ihm voll überein.
Ja, und sind Sie einer, der dann auch danach noch Kontakt hält mit Spielern, die den Verein so geprägt haben und ihn dann eben verlassen haben? Oder ja, sagen Sie, nein, es ist eine neue Aufgabe?
Nee, also als ich in Monaco zur Auslosung war, habe ich den Lukas Radetzky, unserem ehemaligen Kapitän, der mit mir auch 7 Jahre da war, zum Abendessen mit den UEFA-Leuten da am Abend davor eingeladen. Und mit den Eltern Wirtz habe ich vor kurzem ins Stadion wieder gesehen. Florian ist auch eingeladen, mal zu uns zu kommen und sich nochmal zu verabschieden bei den Fans. Nee, aber ich halte eigentlich zu fast allen ehemaligen Spielern noch Kontakt.
Sind Sie eigentlich grundsätzlich einer, weil wir da jetzt auch ganz kurz über die Millionen gesprochen haben, die da mitunter fließen und Kalli hat auch gesagt, wie viel Geld geflossen ist. Einer, der sagen, eine Gehaltsobergrenze, das wird ja auch immer wieder, vor allem im Zusammenhang mit der Premier League, wo ja Milliarden ausgegeben wurden und auch Millionen Gehälter gezahlt werden, wo dann eine deutsche Bundesliga nicht mehr mithalten kann, dass es den sogenannten Salary Cap braucht?
Ich habe ja vorher gesagt, normalerweise bin ich eigentlich liberaler Mensch und will keine großen Regulierungen. Aber die Schere wird immer so groß oder immer größer, dass ich davon überzeugt bin, dass wir sozusagen schon, es gibt ja schon Salary Caps mit in Prozentzahl vom Umsatz. Aber ich fände es gut, wenn wir eine absolute Nummer hätten, 300 Millionen, 400 Millionen, 500 Millionen, als absolute Obergrenze, die die Vereine ausgeben können für Gehälter, weil sonst explodiert das immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und am Ende haben alle Vereine überall mehr Kosten, der Wettbewerb ist größer. Und von daher bin ich schon davon überzeugt, dass eine Gehaltsobergrenze in einer absoluten Zahl für die Vereine in Europa schon sinnvoll wäre. Ich weiß aber, wie schwierig das wird.
Ja, weil da manche natürlich was dagegen haben, vor allem in der Premier League. Wir wollen bei Leverkusen bleiben. Wir sehen auch Ihren Trainer Kasper Juhlmann, der dann eben Erik Den Haag nachgefolgt ist, unter ihm ungeschlagen noch, sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League. Ja. Zuletzt 3 Spiele in Folge. Wie weit ist das Team? Wie weit ist die Mannschaft unter ihm?
Man sieht ja Woche für Woche, dass es immer besser wird. Wir kennen ja Kasper schon vor einigen Jahren. Im Sommer wollten wir ihn schon verpflichten, aber dann ging es nicht. Er hat ja viele Aufsichtsratsmandate und hatte das Projekt mit dem dänischen Fußballverband. Aber wir hatten ja einen Co-Trainer von ihm, der Nationalmannschaft auch bei uns verpflichtet, der jetzt mit Xavi nach Real Madrid gegangen ist. Aber ich glaube, dass man merkt, dass er von Typ her super bei der Mannschaft ankommt. Die Leute, die Spieler verstehen ihn, der ist klar, der orientiert, der ist Führungspersönlichkeit. Und die Mannschaft wird immer besser. Von daher bin ich extrem zuversichtlich, dass wir weiterhin Woche für Woche besser sein werden. Und wir werden auch Rückschläge erleiden. Aber ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft der letzten Wochen.
Du hast ja, Hans, viele Trainer erlebt. Du warst auch selbst Trainer. Jetzt im Zusammenspiel auch mit einem Verein, mit Geschäftsführer. Wie viel weiß man denn überhaupt davor, ob das eben funktionieren kann oder nicht? Jeder informiert sich natürlich. Heutzutage ist das noch viel leichter, als es vielleicht früher zu deinen Zeiten war. Aber ob es dann geht, muss man vermutlich erst spüren dann.
Ja, du weißt nicht, ob es funktioniert. Du suchst einen Trainer aus, als CEO, mit anderen Leuten zusammen und hoffst, dass der, erstens einmal nimmst du ihn, weil er schon Erfolge gehabt hat. Also man nimmt nur einen, der schon Erfolge gehabt hat. Manche nehmen einen unbekannten Namen, haben auch Glück, auch das gibt es. Aber man sucht sich einen, der schon einen Namen hat und man hofft natürlich dann, dass das Ganze klappt. Ob es wirklich klappt, entscheidet sich dann in den ersten Wochen, in den ersten Monaten, in den ersten Jahren, wobei ich mit der Zeit sehr vorsichtig bin, weil ich es gesagt habe, und das ist die Wahrheit. Heute haben die Trainer nicht so viel Zeit. Den Haag war nicht der richtige Trainer für Leverkusen, das habe ich ihm gesagt.
Schon davor?
Aber schon davor. Aber nein, wie er mal gesagt hat, dass er ihn nimmt, zuvor nicht.
Das meinte ich ja mit.
Ja, also wie er mal gesagt hat, habe ich gesagt, das ist nichts.
Ja, weil?
weil ich den nicht so gut einschätze. Ich schaue Fußball und schaue ganz Fußball Europa und jeder bildet sich seine Meinung. Du, er, ich, bildet sich eine Meinung um einen Trainer, über die Spieler, wie gut der ist, mir gefällt der gefällt dir. Und genauso ist es bei den Trainern. Ich habe gesagt, nein. Und es hat sich herausgestellt, dass es richtig ist. Aber trotzdem bin ich wieder bei denen. Ich kenne Den Haag nicht persönlich. Hat als Trainer auch vielleicht seine Erfolge gehabt. Aber man sieht wieder, wie kurzlebig der Fußball ist. Nicht? Und er hat reagiert. Deswegen ist er der beste CEO in der Bundesliga. Er hat richtig schnell reagiert. Obwohl das wieder die Gemeinheit ist, das, was ich zuerst gesagt habe. Man gibt den Spieler überhaupt keine Zeit. Vielleicht hätte sich der Den Haag auch entwickelt. Aber er hat entschieden.
Wir haben gemeinsam entschieden,
dass das nicht geht. Das klappt nicht, er kommt bei der Mannschaft nicht an, das wissen ja Sie am allerbesten. Ich bin ja da nicht dabei, aber es werden sicherlich Dinge gewesen sein, die Sie entschieden haben. Zack, weg.
Ja, und jetzt kommt am Dienstag die vermutlich bislang größte Herausforderung für ihn und für die Mannschaft, nämlich Champions League, dritter Spieltag gegen Paris Saint-Germain, den amtierenden Champion, natürlich zu sehen bei uns, bei Sky Sport Austria. Wie geht man in ein solches Spiel? Erwartet man sich da etwas oder erhofft man sich da etwas? Das ist die mitunter schwierigste Aufgabe, wie gesagt, vermutlich im Moment.
Ja, wir haben leider bei der Champions League mit 2 Unentschieden angefangen und in dieser Liga-Phase hat man letztes Jahr gemerkt, dass ein Punkt immer zu wenig ist. Also uns fehlt eigentlich ein Sieg, wenn nicht 2 Siege sogar.
Platz 25 ist es im Moment.
Ja, Platz 25. Wir wollen natürlich gerne, wir schaffen es letztes Jahr geschafft, Top 8, also Sechster zu werden. Wir wissen, dass es ganz schwierig sein wird, unter den Top 8 zu kommen. Aber zumindest in den Playoff mit Top 24 wäre gut. Und dafür braucht man Siege. Da reichen Unentschieden nicht. Von daher, und wir wissen auch, dass wir jetzt City haben, dass wir Benfica auswärts haben, dass wir PSG zu Hause haben, Newcastle zu Hause. Also da sind schon 4 Brocken, die jetzt bis Ende des Jahres auf uns zukommen. Und wir müssen Spiel für Spiel, wie im Fußball. Du musst Spiel für Spiel gucken und zu Hause versuchen. Wir haben letztes Jahr zu Hause auch alle geschlagen, Inter Mailand, Mailand. Haben das dieses Jahr bei PSV nicht geschafft, vielleicht schaffen wir es bei PSG.
Was sagst du als Leverkusen-Fan, der du ja bist, wie du uns vor ein paar Minuten gesagt hast?
In der Position, wie jetzt Leverkusen ist, in dieser, sie müssen sich erst finden und das ist wirklich, sie haben 8 Spieler verloren und sie wollen jetzt wieder eine Mannschaft werden, das klappt vielleicht jetzt mit dem Trainer, hoffentlich. Paris Saint-Germain in diesem Moment ist ein schöner Brocken, also da. Man kann nur Selbstvertrauen gewinnen, wenn man hier ein sehr gutes Resultat macht. Aber wenn ich die 2 Spiele ausschaue, das Wichtigere ist für mich, dass das andere entscheidet.
Das wollte ich sagen. Für dich wird das ohnehin sehr schwierig, weil es läuft ja auch eben am Dienstag auch bei uns zu sehen, aber davor. Also insofern hast du ja keinen Stress, weil du kannst dich ja den ganzen Abend informieren. FC Barcelona gegen Olympiakos.
Okay, na dann nicht böse sein, aber da ist alles klar.
Das, ja, das und.
Nein, nicht böse.
Ich bin ja eh nicht böse.
Ja, das ist also Barcelona großer Favorit, also Olympiakos Piräus, bei allem Respekt, hat nicht die Qualität wie der FC Barcelona.
Bist du zufrieden mit deinem FC Barcelona im Moment? Und der Hansi Flick. Ist ja eine wichtige Woche, El Clasico am Wochenende, du weißt. Habt ihr vermutlich beide im Kalender.
Ich bin sehr zufrieden, denn diese Mannschaft ist dermaßen jung, wie es keine andere Mannschaft am Planeten gibt, die so jung ist wie die. Und da muss man immer aufpassen. Beispiel Lamine Yamal, da muss man sehr aufpassen, dass man nicht zu überstrapaziert wird, weil der Bursche spielt alle 3 Tage und ist 17 oder 18 Jahre. Mit ihm noch 6 andere, die sind unter 20 Jahre oder bei den 20 Jahren. Also das ist extrem. Extrem jung und manchmal habe ich schon die Angst und das ist auch, kann auch passieren, dass sie ganz einfach die Form ein bisschen verlieren, weil das ganz einfach, das sind ja, die spielen ja wirklich mit, die spielen mit keinen Männern durch, sondern die spielen mit Burschen, mit jungen Buben, aber diese jungen Buben spielen wie Männer. Und das ist positiv, aber man muss aufpassen, es braucht sicher trotzdem auch noch Zeit, obwohl sie jetzt schon großartig sind.
Dann sind wir auch schon am Ende unserer schönen Sendung angelangt. Zum Abschluss, wenn wir einander in 15 Jahren wieder in dieser Runde treffen, worüber sprechen wir dann?
Über 15 Jahre Fußball, die noch weiter sind.
Und die Freundschaft, Hans?
Nein, wir werden sehen, ob diese ganzen Voraussagungen, die wir getätigt haben.
Aber vielleicht müssen wir einander dann ja schon in Barcelona treffen, weil du ja dann dort Präsident bist.
Du musst, man muss mich dann persönlich anrufen, weil wenn ich der Präsident von Barcelona bin, hast du schwer, dass du zu mir durchkommst.
Aber gibt es so
etwas? Ich bin von Sky damals,
aus Wien, wir kennen einander. Aber es ist natürlich nichts planbar im Fußball-Business, aber grundsätzlich gibt es so etwas wie Visionen?
Ja, wir arbeiten zum Beispiel in Leverkusen schon hart an einem neuen Campus. Das brauchen wir für die Zukunft des Vereins und da sind wir schon sehr viele Jahre dran, aber in Deutschland ist es schwierig zu bauen. Und da sind schon Sachen, an die wir langfristig auch arbeiten, ja.
Dann vielen Dank. Wir markieren, in 10 bis 15 Jahren treffen wir uns wieder und dann schauen wir mal, wo das ist, in Sicher. Barcelona, Leverkusen oder wer weiß. Vielen lieben Dank für den Besuch. Danke auch, dass Sie auch heute wieder dabei gewesen sind und wie Sie es von uns gewohnt sind, kriegen Sie die Senderhinweise. Champions League haben wir schon gesagt, FC Barcelona im Einsatz, Leverkusen im Einsatz, aber auch die Bayern am Mittwoch. Also lassen Sie sich das nicht entgehen und Conference League, Europa League am Donnerstag auch noch. Schönen Abend und bis bald.